Deutschlandfunk, Europa heute.
Unter Mikrofon begrüßt Sie Anastasia Rohn. Schön, dass Sie dabei sind. Mitten im Ukraine-Konflikt hat sich am Wochenende auch eine Auseinandersetzung zwischen Berlin und Kiew abgezeichnet. Der Grund? Die umstrittenen Äußerungen des deutschen Marinechefs Kai-Achim Schönbach. Er sagte, dass die Krim verloren sei. Inzwischen ist er zurückgetreten, aber seine Aussagen haben für Ärger in der Ukraine gesorgt. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Die Partygate-Affäre. Haben Regierungsvertreter in der Downing Street in London mitten im Lockdown gefeiert? Ein Bericht soll Klarheit schaffen. Auch dazu gleich mehr. Und Wintereinbruch in Griechenland, wie das Schneechaos das Land lahmlegt. Unsere Korrespondentin in Athen berichtet. Die Halbinsel Krim ist weg. Sie wird nicht zurückkommen, das ist Fakt. So hat sich der ehemalige Vizeadmiral Kai-Achim Schönbach aus Deutschland geäußert. Das hat für viel Aufregung auf der politischen Weltbühne gesorgt und für Irritationen über die Haltung Deutschlands im Ukraine-Konflikt. Schönbach musste zurücktreten. Für Kiew ist die Sache damit aber nicht erledigt. Doch was ist dran an Schönbachs Aussagen und wie versteht die Ukraine ihr Verhältnis zur Krim? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Herr Kellermann, das Entsetzen in Kiew über die Aussagen von Ex-Marinechef Kai-Achim Schönbach war groß. Haben sich die Wogen inzwischen geglättet?
Ich denke, das hat schon nachhaltige Spuren hinterlassen. Denn man fragt sich halt in der Ukraine, war das jetzt eine Einzelmeinung? Wenn es jetzt nur die Aussagen eines Vizeadmirals war, schlimm genug, aber er ist zurückgetreten. Aber es gibt eben auch viele Dinge in den vergangenen Tagen, die auch für Irritationen gesorgt haben, dass man zögert, Estland die Genehmigung zu erteilen, Waffen, die irgendwann mal von Deutschland an Estland verkauft worden sind, in die Ukraine zu liefern. Dass man auch immer noch nicht klar sagt, wenn die Ukraine angegriffen wird von Russland, dann wird es Nord Stream 2, also diese Gaspipeline durch die Ostsee, nicht geben. Dass man keine Waffen liefert in die Ukraine, das hat man gerade noch verstanden, das hat man akzeptiert, das hat man gesehen, als die Außenministerin Baerbock in der vergangenen Woche in Kiew war. Aber diese ganzen anderen Sachen, die ich genannt habe und auch die Aussagen des Vizeadmirals Schönbach, wenn man das insgesamt nimmt, dann bekommt man in der Ukraine eben den Eindruck, dass Deutschland egoistisch handelt, dass es in Wahrheit um wirtschaftliche Interessen geht. Man will sich das Geschäft mit Russland nicht verderben, man will weiter Gas beziehen und das ist schon ein sehr negativer Eindruck. Mhm.
Jetzt 8 Jahre Krim-Krise, so lange dauert die schon an. Seitdem hat die russische Regierung auch das Gebiet unter Kontrolle. Hat das nicht zu einer Entfremdung von der Ukraine geführt? Und können die Menschen auf der Krim überhaupt noch was mit ihrem ukrainischen Pass anfangen?
Ja, das können sie in der Tat, denn die russischen Pässe, die auf der Krim ausgestellt werden, werden von vielen Ländern nicht anerkannt, die sagen, ja, die Krim gehört nicht zu Russland völkerrechtlich gesehen, deswegen können dort auch keine Pässe ausgestellt worden sein. Das heißt, die Krimbewohner können weiterhin mit ihrem ukrainischen Pass reisen. In Bezug auf die Europäische Union ist es ja sogar so, dass sie ohne Visum in die Schengen-Staaten einreisen können. Und auf dem ukrainischen Festland, im Meldeamt in Cherson etwa, da gibt es ein extra Fenster nur für die Krimbewohner, wo sie Pässe bekommen. Allerdings müssen sie dorthin, wenn sie dorthin reisen und ihren Pass zum Beispiel verlängern wollen, dann müssen sie zu Fuß über diese Grenze in Anführungszeichen gehen. Das heißt, sie können nur mit dem Bus oder mit dem Auto dahin fahren, müssen dann ungefähr knapp einen Kilometer laufen und auf der anderen Seite dann wieder in ein öffentliches Transportmittel einsteigen. Ja, Entfremdung gibt es natürlich trotzdem. Die Euphorie ist zwar weg, die es gegeben hat unter vielen Krimbewohnern nach dieser Annexion, weil man merkt, die Preise sind doch höher. In Russland, da nützen uns die höheren Gehälter auch nicht so viel, aber trotzdem, die Entfremdung ist da, erstmal durch die lange Periode, die man jetzt hat. dadurch, dass die Ukraine kein Wasser mehr zum Beispiel aus dem Dnieper auf die Krim leitet, dass immer mal wieder der Strom auch ausgefallen ist, der von der Ukraine geliefert worden ist vorher. Zum Beispiel eine Krimbewohner hat mir gesagt, sein Kind ist gerade geboren worden, als der Strom ausgefallen ist wegen der Ukraine. Und das bleibt natürlich dann auch im Gedächtnis der Menschen.
Also alles kompliziert dort. Und wie wird das dann in der Ukraine gesehen? Wird auch die Frage gestellt, ob es sinnvoll ist, dass die Krim wieder zur Ukraine gehört?
Ja, offiziell ist das kein Thema, denn es ist natürlich Staatsräson, dass man sagt, die Krim gehört zur Ukraine, ist ja auch völkerrechtlich der Fall. Und hier ist uns ein Stück von unserem Territorium, von unserem Staatsgebiet weggenommen worden und das möchten wir wieder zurückhaben. Das ist eben ein ungeheurer Vorgang, den es der hier stattgefunden hat, dass ein Staat einfach ein Gebiet annektiert mitten in Europa. Allerdings am Küchentisch reden die Ukrainer dann schon darüber, dass sie uns sagen, naja, jetzt ziehen zum Beispiel viele Russinnen und Russen auf die Krim, das hört man. Wenn jetzt die Krim einfach so wieder zur Ukraine zurückkäme, dann hätte man natürlich wieder viele Bürgerinnen und Bürger im Land, die pro-russisch eingestellt wären, die dem Land möglicherweise feindselig gegenüber eingestellt wären. Das heißt, da gibt es schon auch Vorbehalte gegen eine Wiedereingliederung.
Wechseln wir eben den Schauplatz, gucken wir noch auf die Ostukraine, auf Donetsk und Lugansk. Das sind die sogenannten Volksrepubliken. In Moskau fordern ja die russischen Kommunisten, das Parlament auf diese Volksrepubliken anzuerkennen. Wie realistisch ist diese Forderung? Was hätte Russland davon?
Ja, davon hätte Russland eigentlich gar nichts. Und ich glaube deswegen auch nicht, dass die Duma das beschließen wird. Und selbst wenn sie es beschließt, glaube ich nicht, dass der Kreml das umsetzen wird. Denn es würde ja gegen die Minsker Vereinbarungen klar verstoßen von 2015. Denn der Kern dieser Minsker Vereinbarungen war ja, das Donetsk-Becken soll in die Ukraine zurückkehren, wieder eingegliedert werden, aber eben mit bestimmten Autonomierechten. Das möchte Russland erreichen, denn dadurch hätte es immer Einfluss auf die Ukraine über dieses autonome Donetsk-Becken. Denn dort würden dann eben pro-russisch eingestellte Politiker, so stellt man sich das vor, eben das Sagen haben. Ich glaube, dass dieser Antrag der Kommunisten eher so ein Faustpfand ist, dass der Kreml dann bei Verhandlungen sagen kann, schaut her, wir haben hier solche Leute, die fordern solche extremen Dinge. Das wollen wir natürlich nicht, aber dafür müsst ihr uns auch entgegenkommen, wenn wir die im Zaum halten.
Und wie sieht denn aktuell die Kontrolle durch Russland in der Region aus? Also die russischen Separatisten, wie gut sind die dort organisiert?
Ja, das Leben hat sich dort stabilisiert, allerdings auf niedrigem Niveau. Es gibt kaum Arbeitsplätze, die Kriegsschäden sind immer noch zu sehen, zum Beispiel auf den Straßen vor allem, die von militärischem Gerät zerstört worden sind. Seit der Pandemie kommt man auch nicht mehr über die Frontlinie in die Ukraine oder nur noch sehr schwer. Es gibt praktisch nur noch Waren aus Russland, die teurer sind, obwohl die Löhne und Renten viel niedriger sind als in Russland. Also das Leben ist hart, schwierig, aber es hat sich einigermaßen stabilisiert in diesen Gebieten, die die Separatisten beherrschen.
Danke, Florian Kellermann, für die Informationen über das Verhältnis der Ukraine zur Krim. Das ist die Frau, die Boris Johnson ein Dorn im Auge sein könnte. Sie ist Staatssekretärin und untersucht, was es mit den Partys der britischen Regierung in der Downing Street während des Lockdowns auf sich hat. Ihr Bericht soll noch diese Woche vorgelegt werden. Zum Stand der Dinge berichtet Christoph Prössel.
Warten auf den Untersuchungsbericht der britischen Regierungsbeamtin Sue Gray ist eine mühsame Aufgabe für Journalisten.
Do you think change is now inevitable in Downing Street after that report has come out, specifically on the Sue Gray report?
Wie auch für Boris Johnson, der auf die Frage des BBC-Reporters so gar nichts sagen wollte, außer die Regierung sei auf die wichtigen Fragen konzentriert, wie beispielsweise die Corona-Krise, aus der Großbritannien so schnell rausgekommen sei.
I know that, you know, I perfectly understand people want to ask questions about that. I think you've got to wait for that to come out. But what I will say, this government is focused on the stuff that I think people want us to focus on.
Es wird viel spekuliert, wann der Bericht endlich vorliegen wird und vor allem, was drinstehen wird. Der ehemalige Regierungsberater Dominic Cummings soll Sue Gray schriftlich Dokumente überreicht haben. Er wirft dem Premier vor, gelogen zu haben. Am 20. Mai 2020 hat es eine Gartenparty gegeben in der Downing Street. In der Einladung hieß es, es wäre doch schön, das Beste aus dem Tag zu machen. Jeder solle seine eigenen Getränke mitbringen. Johnson sagte später aus, er habe nicht gewusst, dass das kein Arbeitstreffen gewesen sei. Cummings sagte, er habe den Premier gewarnt, dass dies eine Party sei, die gegen die Lockdown-Regeln verstoße. Die Zeitung Daily Telegraph berichtete, Sue Gray habe auch mit den Polizeikräften gesprochen, die den Regierungssitz bewachen. Die Zeitung zitiert eine Person, die anonym bleiben will, dass die Beamten viele Informationen beisteuern konnten und es eher unwahrscheinlich sei, dass Johnson Ende der Woche noch im Amt sei. Dabei ist schwer einzuschätzen, wie ernst zu nehmen diese Berichterstattung ist. Die größte Gefahr für Johnson geht immer noch von der eigenen Partei aus. Noch ist die Zahl von 54 Abgeordneten, die sich gegen den Premier aussprechen, nicht erreicht. Wenn dies der Fall sein sollte, muss ein Misstrauensvotum innerhalb der Fraktion angesetzt werden. Aber viele Abgeordnete dürften noch warten. So wie David Davis, der im Unterhaus zwar offen Boris Johnsons Rücktritt forderte, aber noch nicht schriftlich erklärt hat, dass er ihn nicht mehr unterstütze.
I asked him to resign. I didn't say I'm going to force that. I'll wait until 3 or 4 days after the Sue Gray report and make my decision at that point.
Er werde warten, bis der Untersuchungsbericht von Sue Gray vorliegt. 3 oder 4 Tage später werde er sich dann entscheiden.
Alle warten auf den Bericht von Sue Gray. Christoph Prössl zum Stand der Dinge über die Partygate-Affäre. Es sind ungewöhnliche Bilder, die uns da aus Griechenland erreichen. Weiße Straßen, weiße Strände und eine schneebedeckte Akropolis. Was schön aussieht, hat für reichlich Probleme gesorgt, vor allem in Mittel- und Südgriechenland. Das Schneechaos legt das Leben der Menschen dort lahm. Die griechische Regierung hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. In Athen ist zum Teil sogar der Verkehr zusammengebrochen und am Flughafen wurden Flüge gestrichen. Unsere Korrespondentin Verena Schelter ist mittendrin. Frau Schelter, wie sieht es heute Morgen in Athen denn aus?
Also auf den ersten Blick sieht es tatsächlich recht malerisch aus. Es hat nämlich aufgehört zu schneien. Die Sonne ist jetzt gerade eben rausgekommen. Die Akropolis ist mit einer weißen Schneedecke bedeckt. Sieht erstmal traumhaft aus. Aber wenn ich jetzt aus der Tür von meinem Büro rausspaziere, sieht man dann auch die andere Seite. Da ist nämlich die gesamte Straße versperrt durch Bäume und Äste, die der Schneelast nicht standgehalten haben und die eingekracht sind. Also es ist schon irgendwie eine sehr komische Stimmung auch in der Stadt, vor allem, weil ja eigentlich ein normaler Wochentag ist, aber die Regierung hat einen so eine Art Schnee-Lockdown oder Schneefeiertag verhängt. Das heißt, alle Beschäftigten im öffentlichen und im privaten Sektor dürfen heute zu Hause bleiben. Die Schulen bleiben zu, selbst das Parlament bleibt geschlossen und ja, die Bevölkerung ist eben aufgerufen, zu Hause zu bleiben.
Sie haben es gesagt, die Leute müssen zu Hause bleiben, aber wie beeinflusst das Schneechaos das Leben der Leute denn noch? Also sind sie überhaupt für so eine Wetterlage ausgerüstet?
Also hier in Athen oder auch weiter südlich definitiv nicht, denn es ist einfach auch nicht so gewöhnlich, dass der Schnee liegen bleibt. Das schneit zwar manchmal, aber dass er liegen bleibt, das kennt man hier eher weniger. Und dementsprechend hatte das natürlich Auswirkungen. Wir hatten ein gewaltiges Verkehrschaos schon seit gestern Nachmittag, da hat es angefangen. Und das hatte auch wirklich für viele Menschen ja immense Folgen, nämlich etwa 5000 Autofahrer mussten die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen. Manche waren da bis zu 20 Stunden drin, teilweise sind immer noch Leute da eingeschlossen. Da wurde das Militär zu Hilfe gerufen, um die Menschen da rauszuholen. Man muss sich ja vorstellen, es ist ja auch Schneechaos, es ist kalt, es ist nass, irgendwann geht's Benzin aus, man muss die Heizung vielleicht ausmachen. Also das ist wirklich mehr als unangenehm. Dann kam es noch zu vielfachen Stromausfällen in einigen Regionen Griechenlands, was auch recht kritisch ist, weil viele Häuser keine richtige Heizung haben. Das heißt, die Menschen heizen oft mit so Elektroheizern und wenn eben kein Strom da ist, wird es da auch recht kalt. Ja, und dementsprechend ist das alles, das steht das Leben so ein bisschen still, beziehungsweise gleichzeitig auch auf dem Kopf.
Winterreifen gehören da bestimmt auch nicht zum Alltag. Nee. Schnee im Norden des Landes ist ja auch eigentlich keine Seltenheit dort. Jetzt ist aber auch der Süden betroffen. Wie ungewöhnlich ist denn das?
Also ich war ja vergangenes Jahr auch schon in Athen und da hat es auch geschneit und dann waren alle total aus dem Häuschen, weil es eben das erste Mal war seit ungefähr 10 Jahren, dass es geschneit hat und der Schnee auch wirklich liegen geblieben ist. Und da sieht man eben schon, dass das eben sehr ungewöhnlich ist. Und man hatte jetzt halt schon das zweite Jahr in Folge im Sommer extreme Hitze, verheerende Waldbrände und dann im Winter drauf starke Schneefälle mit dem entsprechenden Chaos. Und da ja, ist man doch irgendwie gerade ein bisschen überrascht und beobachtet eben diese Entwicklung.
Und wie groß ist denn die Sorge in Griechenland über diese Wetterveränderung?
Ja, also es ist natürlich so, nach 2 Jahren kann man jetzt natürlich da noch keine langfristige Entwicklung ablesen. Also es Waldbrände beispielsweise im Sommer hat es immer schon gegeben und dann auch mal Jahre, in denen es dann doch mal geschneit hat, kam auch vor. Dass das natürlich jetzt zweimal hintereinander passiert, beobachtet man eben schon. Die griechische Regierung hat beispielsweise ja auch ein eigenes Klimaschutzministerium ins Leben gerufen, schon vor einigen Monaten, um eben solche Phänomene auch wirklich genau unter die Lupe zu nehmen. Und man geht eben schon auch davon aus, dass es so Wetterextreme in Zukunft häufiger geben wird.
Und wie sieht denn die Wetterprognose für die nächsten Tage aus? Worauf müssen sich die Menschen in Athen und im Rest Griechenland einstellen?
Also man geht davon aus, dass es laut Prognosen jetzt erstmal aufhört zu schneien oder beziehungsweise in manchen Regionen wird es noch ein bisschen schneien, aber es wird deutlich weniger werden. Aber es soll sehr, sehr kalt werden. Und was wir jetzt schon auf den Straßen Athens haben, da hat sich, der Schnee liegt noch, weil es ist so um die 0 Grad. Und da hat sich jetzt eine richtig schöne, tiefe Schneematschschicht gebildet. Wenn es jetzt aber unter 0 Grad gehen soll, und das soll passieren, jetzt heute Nacht sind so -3, -4 Grad angesagt, dann ist natürlich die Gefahr, dass aus diesem schönen Schneematsch Eisplatten werden. Und dann wird es halt nochmal richtig gefährlich, auch für Fußgänger und für den Straßenverkehr sowieso.
Also ein Ende ist noch nicht in Sicht. Danke, Verena Schelter, über Informationen zum Schneechaos in Griechenland. Damit endet unsere Sendung Europa heute. Ich bin Anastasia Rohn. Danke fürs Zuhören und kommen Sie noch gut durch den Tag.